Talk mit Tees.
Maximilian Pollux hat eine kriminelle Vergangenheit hinter sich. Er saß fast 10 Jahre im Gefängnis. Mittlerweile spricht er darüber in Schulklassen und steht dort Rede und Antwort. Hallo nach Mainz.
Hallo nach Baden-Baden.
So, diese Zeit im Gefängnis, über die du ja auch erzählst, wenn du jetzt an Schulen gehst, im Rahmen der Präventionsarbeit. Wofür bist du ins Gefängnis gekommen damals?
Ich war damals Mitglied einer Bande, die Drogen- und Waffenhandel und alle damit verbundenen Delikte auf ihren Fahnen geschrieben hatte.
Wie sah dein Alltag eigentlich damals aus?
Mein Alltag sah, ich habe mit 20 ungefähr einen Haftbefehl bekommen, der mich gezwungen hat, Deutschland zu verlassen. Und ab dann hatte ich eigentlich keinen Alltag mehr, da war jeder Tag dann unvorhersehbar. Ich musste die Standorte wechseln, die Länder wechseln, meine Wohnungen ständig wechseln.
Wo bist du dann hin?
Ich bin dann zuerst nach Tschechien.
Ja.
Von Tschechien aus bin ich später nach Spanien und am Schluss war ich dann noch in Holland.
Und hast wovon gelebt in der Zeit?
Ich war weiter Mitglied der Bande und habe davon gelebt auch.
Was war denn innerhalb dieser Bande? Was war deine Aufgabe, deine Funktion?
Gut, natürlich wandeln die Funktionen mit der Zeit. Als ich jünger war, war ich ganz normal in Diskotheken, Ecstasys verkaufen oder meine eigenen kleinen Sachen machen. Und später wird man dann so eine Art, also wenn man sich genug anstrengt, ich war ein Logistiker, könnte man sagen.
Aber nicht mit Schreibtisch und Stuhl.
Doch, ich hatte einen Schreibtisch und ich hatte einen schicken Stuhl. Im Grunde unterscheidet sich es gar nicht so arg. Also der geschäftliche Ablauf unterscheidet sich, glaube ich, nicht so arg von einer anderen Firma vielleicht sogar.
Was waren das für Sachen, die du koordinieren musstest?
Genau, wenn du jetzt aus der Logistikbranche, auch in Zappenduster, habe ich eine Geschichte, die um Kurierfahrten, also mit Kurierfahrten zu tun hat. Das heißt, du brauchst den Kurier. Du brauchst Verpackungen, du brauchst eine Route, du brauchst jemanden, der es abholt, du brauchst Lager.
Hast du jemandem auch Gewalt zugefügt im Rahmen deiner Bandenzugehörigkeit?
Ja, das war eigentlich, lässt sich nicht vermeiden. Also das ist ein Teil dieser Welt, der sich dann nicht vermeiden lässt und der jeden einholt und der jeden erwischt.
Reden wir von Einschüchterung oder Schutzgeld?
Einschüchterung, Schutzgeld ist ein Teil davon, zahlt man auch teilweise selbst auf eine gewisse Art. Hauptsächlich passiert dann, also kommt es zu Gewalt tatsächlich dadurch, dass man ja keine Möglichkeit hat, seine Schulden einzutreiben. Und wenn jemand keine Lust hat zu bezahlen, dann kann man ihn nicht anzeigen, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, an dieses Geld wieder ranzukommen, außer eben man hat einen gewissen Ruf. Und den erwirbt man eben über Gewalt.
Gibt es aus deiner damaligen Zeit, gibt es da heute noch jemanden, mit dem du Kontakt hast?
Ich habe natürlich Kontakt dadurch, dass auch einige Mittäter damals einfach fast schon Familie waren von mir oder Familie sind. Der Kontakt wird automatisch weniger, wenn man nicht mehr die gleichen Interessen hat. Also selbst die, die sich nicht geändert haben und die heute noch aktiv sind, zu denen hätte ich ein gutes Verhältnis, wenn ich das wollen würde, aber wir haben einfach keine Punkte, an denen sich unsere Wege kreuzen. Ich hatte vor kurzem eine Lesung in Nürnberg, mitten im Rotlichtviertel, in dem Club von einem Freund von mir und da waren dann ganz, ganz viele Rotlicht, man sagt immer Rotlichtgrößen, aber Leute, die sich da eben im Milieu aufhalten und Ex-Kriminelle, ich glaube, da waren 1000 Jahre Gefängnis auf dieser Lesung. Das war schön, sich zu sehen, aber ich habe auch gemerkt, dass es eine gewisse Distanz gibt zwischen mir und der Welt.
Sind die anderen auch so erfolgreich aus diesem Milieu ausgestiegen wie du?
Das ist schön, dass du sagst, dass es erfolgreich ist, mein Ausstieg.
Ich denke mal schon, du bist tätig in der Prävention. Du gehst an Schulen, du versuchst über dieses Leben aufzuklären. Du versuchst natürlich auch irgendwie deinen Beitrag dazu zu leisten, dass vielleicht gefährdete Jugendliche dort nicht hereingeraten. Das nenne ich erfolgreich.
Ja. Gib mir noch 5 Jahre. Damit ich muss es noch sehen, ob es wirklich erfolgreich ist. Also Zumindest war ich erfolgreich in meinem alten Leben den Rücken kehren.
Ja.
Ob ich es schaffe, wirklich andere Leute davor zu schützen, sowas zu erleben,
ja,
das wird sich zeigen.
Wir reden gleich natürlich auch noch wirklich über diese 9 Jahre, die du hinter Gittern warst. Aber wenn du an den Schulen erzählst über diese Zeit, was spürst du denn, was bewirkt das bei den Jugendlichen, die dir zuhören dort? Weil du ja noch nicht so ganz sicher bist, ob das wirklich Erfolg haben wird, was du ihnen erzählst.
Ja, ich merke, dass ich einen, also ich, es gibt einen großen Impact. Sie spüren mich, sie spüren, dass es ernst ist, worüber wir reden. Also ich habe kein Problem mit Zwischenrufern, egal ob es 4 Stunden dauert oder 6 Stunden. Mhm. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich auf jeden irgendwie wirke. Ich hab die Befürchtung, dass ich den Schlimmsten, ich bin davon ausgegangen, als ich mich entschieden habe, Präventionsarbeit zu machen, bin ich natürlich von mir selber ausgegangen. Mhm. Was hätte mich vielleicht erreicht? Wem hätte ich zuhören wollen, zuhören müssen?
Ja.
So bin ich am Anfang rangegangen und dann ist mir aufgefallen, dass der vielleicht gar nicht da ist, dass der den Tag eh schwänzt.
Okay, die richtigen Bad Boys aus der
genau,
Klasse.
Genau, ja. Dass ich habe, dann habe ich überlegt, wäre ich da gewesen, wenn es heißt, es kommt ein Autor. Mhm. Da hätte ich gesagt, ich wäre wahrscheinlich nicht da gewesen.
Okay, kann ja auch schwänzen, lerne ich ja sowieso
genau.
Nichts.
Na, ich muss eh nicht und dann brauche ich nur eine Entschuldigung vielleicht für den Tag und nicht bei 5 Lehrern.
Mhm.
Das hat mir dann ein bisschen zu denken gegeben und jetzt hoffe ich, dass dann einfach die freiwillig kommen. Mhm. Wenn sie irgendwie mitbekommen von Schulkameraden oder vielleicht aus dem Radio oder aus dem Internet dann, wer kommt oder was es zu hören gibt. Ja.
Aber die du erreichst, die stellen Fragen, die kommen zu dir. Was sind so die interessantesten Reaktionen, die du auch gehabt hast, die dich erfreut haben oder aber auch überrascht haben?
Eine der schönsten Dinge, die ich da gehört habe, war, es war das letzte Mal, hat ein Mädchen zu mir gesagt, also sie war, ich würde sagen, sie war die Einzelschülerin, sie war die strukturierteste, sie war, glaube ich, nicht gefährdet, zumindest nicht das zu machen, was ich gemacht habe. Und sie hat danach gesagt, sie möchte mir danken, denn für sie waren Leute, die im Gefängnis landen oder solche Taten haben oder eben ein Drogenproblem haben, waren für sie automatisch Monster und Selbstschuld und Leute, denen man nicht helfen muss, weil es ja eben Selbstschuld war. Und das hat sich geändert in den 4 Stunden mit mir. Und sie hat gesehen, dass hinter jedem Einzelnen eine Geschichte steckt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn sie später Staatsanwältin wird oder Richter, dann habe ich eine ganz besondere Art von Präventionsarbeit gerade geleistet.
Ach, guck mal. Insofern sind auch die Einzelschüler durchaus deine Zielgruppe dort vor Ort, ne?
Ja.
Ganz konkret. Du wirst dennoch mit Fragen konfrontiert, die auch für dich wahrscheinlich nicht leicht sind zu beantworten. Welchen Fragen siehst du dich da gegenüber?
Ganz am Anfang war es die Frage, warum?
Ja.
Die habe ich mir natürlich im Gefängnis auch selber gestellt und ich bin, wie man in Bayern sagen würde, austherapiert. Also ich habe 5 Jahre Therapie hinter mir, verschiedenste Therapien.
Ja.
Und irgendwie dachte ich immer, ich mache das wegen dem Geld. Und in dieser Zeit kam eben raus, dass es weniger mit Geld zu tun hat, als man gedacht hat selber.
Ja.
Und das sind auch Fragen, wenn ich die dann beantworten muss. Wieso bist du den Weg gegangen? Waren deine Eltern nicht liebevoll? Und das muss ich immer mit Ja beantworten. Meine Eltern sind sehr liebevoll. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Ich hätte das nicht machen müssen. So, das ist eine schwierige Frage, wenn man sich selbst ehrlich sein muss.
Also du weißt nach diversen Therapien, nach 5 Jahren, dass es nicht das Geld war.
Es war nicht das Geld.
Aber was war es?
Kurz gesagt, vielleicht ein fehlendes männliches Vorbild, obwohl ich einen tollen Vater habe, also einen tollen Stiefvater, hat mir das nicht gereicht, ein gesetzestreues Leben zu führen in Deutschland. Ich habe mich da immer eingeschränkt gefühlt. Ich hatte Angst, dass es nach der Schule nur noch die Ausbildung und dann die Arbeit gibt. Und ich wollte Abenteuer leben. Ich wollte mich beweisen. Heute sage ich gerne, ich wollte zur See fahren.
Ja.
Und es gab keinen großen Krieg zu der Zeit. Gott sei Dank. Also habe ich mir mein eigenes schwieriges Leben gebaut, um mich eben beweisen zu müssen.
Okay. Hätte es einen Krieg gegeben damals, hättest du den mit offenen Armen empfangen und wärst in den Krieg gezogen?
Man weiß es nicht.
Okay.
Im Nachhinein wäre das Militär vielleicht das Richtige für mich gewesen. Damals habe ich das eigentlich noch nicht gesehen.
Und dieser Wunsch nach Abenteuer, woher kam das? Also ich meine, sonst andere Kinder leben das natürlich in Geschichten aus, im Film. Die spielen das auf der Straße nach.
Ich glaube, anders habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe dann bloß vielleicht eine andere Art von Filme geschaut oder andere Art von Musik und habe dann die Kurve nicht gekriegt zu sagen, bis hierher ist es Spiel und ab jetzt wird's ernst.
Also das wirklich Interessante bei dir ist ja, als wir vorher miteinander gesprochen haben schon, da habe ich dich ganz kurz schon mal gefragt, wie bist du da eigentlich reingerutscht? Mhm. Und da hast du gesagt, ich bin da nicht reingerutscht, sondern es war eine bewusste Entscheidung, mich in diese andere Welt zu begeben, in dieses Milieu. Wo war der entscheidende Knackpunkt? Wo fing es quasi an, dass du quasi die Grenze in dieses andere Milieu überschritten hast?
Es fängt, glaube ich, recht früh an, wenn man dann, ich habe einen Typen ganz speziell im Kopf, das war der, ich glaube, der Stiefvater oder der Originalvater von einem meiner besten Freunde, und der kam dann gerade aus dem Gefängnis und dann hatte der, dann war das so mysteriös, der kam aus dem Gefängnis, der hat dann überall Tätowierungen gehabt, die Hände waren tätowiert, er hatte einen Hufeisenbart und jeder hatte Respekt und Angst vor ihm in der Straße und ich fand es so toll. Und dann auch später, dann, wenn du dann gesehen hast, der Restaurantbesitzer, der italienische, mit seinem schicken Auto und seinen schicken Freundinnen. Und ich wurde dann auch recht früh rangeführt. Also ich hab mir mit 13 schon eigentlich nach Holland das erste Mal geschickt und gesagt, ah, hol die Tasche und komm wieder.
Ja.
Weil man gesagt hat, du bist nicht straffällig. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe mir gedacht, naja, cool. Habe das dann gemacht und dann kam ein neuer Aspekt dazu und der war dann tatsächlich schon Geld. Also wenn man mit 15 oder 16 mehr verdient dann als die Eltern eigentlich, dann gibt es da schwer ein Zurück.
Wenn du das jetzt den Schülern erzählst, an den Schulen, wo du bist und über dein Leben sprichst, was ist dein stärkstes Argument, um ihnen aufzuzeigen, Leute, egal wie schlecht es euch geht, egal was ihr denkt, das ist nicht der Weg, den ihr beschreiten dürft?
Im Grunde bin ich selbst, weil ich bin jetzt 34 und ich war davon über 2 Jahre eigentlich auf Flucht, war davon 9,5 Jahre im Gefängnis, bin ein PTBS-Patient, also habe eine posttraumatische Belastungsstörung, leide auf meine eigene Art jeden Tag drunter.
Durch die Zeit im Gefängnis?
Durch die Zeit davor eigentlich, durch die Verhaftung. Verhaftungen sind super stressig, also für einen selbst. Das ist vergleichbar, glaube ich, nur gekidnappt werden. Wobei man da meistens nach ein paar Wochen oder Monaten wieder freikommt und nicht erst nach 10 Jahren.
Ja.
Und das ist das, was ich Ihnen zeigen kann. Also ich sitze hier vielleicht und lache und habe jetzt auch so eine Art neuen Job, aber im Grunde bin ich nicht lebensfähig.
Das merkst du woran?
Schlafstörungen, Situationen, in denen ich gestresst bin. Absolute Unfähigkeit in den kleinsten Dingen. Mir ist dem jetzt aufgefallen, dass ich heute noch nicht weiß, wo das WLAN herkommt. Das bezahlt jemand und da kommt es halt von irgendwo. Also ich habe in solchen Dingen nur gar keine Erfahrung und tue mich auch schwer, es zu lernen. Da ist dann die Gefängniszeit wieder, in der du natürlich gar nichts lernst, außer dass dein Essen um die und die Zeit jemand hinstellt.
Die Verhaftung hast du als besonders traumatischen Moment gerade beschrieben. Wo fand deine Verhaftung statt?
Meine Verhaftung fand, also ich wurde öfter verhaftet im Leben, aber die letzte, die dann 9,5 Jahre keine Freiheit mehr gesehen habe, war in Amsterdam.
In welcher Situation?
Ich wurde überwacht, also mich hat jemand, sie haben mich zufällig eigentlich gefunden, indem sie jemand anders überwacht haben. Ich hatte den Haftbefehl schon, war in Deutschland gesucht, war zur Zielfahndung ausgeschrieben auch. Und ich bin in der Früh um 7:30 bin ich raus aus einer Wohnung, die mir nicht gehört hat. Und die Straße war komplett leer. Das hätte mich wundern müssen, aber ich war schon zu lange auf Flucht. Und dann bin ich an ein paar Müllmännern vorbeigelaufen. Und dann einer von denen hat mich dann geschlagen. Und von dann kamen schon überall Autos und quietschende Reifen und Schreien und holländisches Deutsch.
Ja.
Und dann kriegt man einen Sack über den Kopf und Kabelbinder in Füße und Hände. Ich wusste damals nicht sicher, dass es die Polizei ist. Also es hätte auch eine Entführung sein können. Ich war dann eigentlich fast schon erleichtert.
Okay, hätte sonst eine konkurrierende Bande sein können?
Ja, oder weiß man nie, wer das sein kann.
Die nächsten 24 Stunden, wie hast du die erlebt? Wie hast du die noch in Erinnerung?
Schlafend. Witzigerweise sagt man immer, die Schuldigsten... Oder der Schuldige ist der zuerst einschläft. Und bei mir stimmt es auf jeden Fall. Ich schlafe hervorragend im Gefängnis.
Nur nicht im richtigen Leben, jetzt.
Jetzt laufe ich nicht mehr gut, ja.
Diese Haft, die natürlich auch großen Eindruck macht, all deine Erzählungen darüber, bei den Schülern, mit denen du sprichst, das ist eine Parallelwelt, ein Gefängnis. Das ist wie auf einem anderen Stern leben.
Richtig.
Ja. Wie würdest du die Haftbedingungen beschreiben?
Die Haftbedingungen variieren natürlich stark von Bundesland zu Bundesland, von Gefängnis zu Gefängnis. Ich hatte das Pech, in Niederbayern, in Straubing einzusitzen. Ein sehr restriktiver Ort. Die haben bis heute keine Schallplatten, keine CDs, keine überhaupt nichts. Also keine PlayStation, keine DVDs, keine Videos gehabt. Man hat einfach Antenne Bayern und fertig. Oder SWR kriegt man, glaube ich, nicht mehr rein.
Aber den Bayerischen Rundfunk.
Den Bayerischen Rundfunk.
Den steht schön.
Den kannst du kriegen. Und man gibt eben dieses bisschen Freiheit, was ich... Als Krimineller hast du auch nicht wirklich viel Freiheit. Du kannst nicht hin, wo du willst. Du bist auch schon ein bisschen reglementiert, aber in Gefängnissen gibst du natürlich alles ab. Du hast nichts, was du absperren kannst. Du hast keinen Schrank, du hast kein Türschloss eigentlich, das du benutzen darfst. Du kannst nicht alleine duschen, wann du willst. Du kannst nicht das essen, was du willst. Das ist auf Dauer sehr zermürbend.
Was hast du gemacht den Tag über? Was war dein Job im Gefängnis?
Ich habe die ersten 4-5 Jahre war ich noch involviert, dort auch wieder in Banden organisiert, also war ich in einer Bandenstruktur organisiert.
Im Gefängnis?
Im Gefängnis, ja.
Mit einer Bande von außerhalb?
Von innerhalb.
Innerhalb. Auch da bilden sich Banden?
Es bilden sich Banden, hauptsächlich durch Ethnizität, also jeder bleibt bei seinem Leuten so ein bisschen.
Ja.
Ist nicht so schlimm wie in Amerika, aber es ist trotzdem natürlich auffällig. Durch das, wofür ich bekannt war und dann auch jeder hat ja seine Anklage und seine Strafe und dann weiß man ja ungefähr schon, mit wem man zu tun hat, hatte ich dann eigentlich relativ leicht, konnte ich mich dort leicht eingliedern.
Das heißt, in Pausen tagsüber steht ihr auf dem Hof beieinander. Da wird mal geraucht und dann wird sich gegenseitig beäugt. Denn ihr seid ja immer unter Beobachtung. Also es kommt ja zu keinen Kämpfen.
Oh doch. Also in der Zeit, in der ich in Haft war, ist einer meiner besten Freunde ist dort erstochen worden. Ein Stockwerk über mir. Der wurde dann in die Dusche gebracht und an uns vorbei. Also hätte man es gesehen, hätte man ihn vielleicht retten können, aber der ist dann da verblutet.
Okay.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder Schlägereien sind schon, wenn nicht an der Tagesordnung, in der Woche schon möglich.
Wie reagiert das Personal, wenn eine Schlägerei passiert?
Es kommt, glaube ich, auch wieder aufs Gefängnis an. Also wie reagiert das Personal, wenn du 4 gegen 2 oder 8 Leute gegen 2, dann reagieren die erstmal gar nicht. Okay. Es gibt eine Sicherheit, wird es genannt. Also das ist eine Sondereinheit innerhalb der Gefängnisse. Die haben Kampf-Overalls und die sind auch relativ schnell da. Deswegen finden Schlägereien eigentlich im Verborgenen statt.
Und es gibt diese verborgenen Orte in einem Gefängnis?
Es gibt die verborgenen Orte, klar.
Die gibt es?
Ja.
Und es wird zugeschaut oder zumindest man lässt es geschehen?
Man kann es natürlich schlecht vollkommen vermeiden.
Ja.
Oft gibt es auch Sachen, in denen gerade, ich erinnere mich an einen Fall in Bayern, als der damalige U-Bahn-Schläger kam, haben die Beamten teilweise versucht, Gewalt gegen ihn zu provozieren. Indem sie ihm eben dann in gewisse Zellen tun, wo sie wissen, dass dann jemand ist, der die Tat nicht mag. Oder indem sie ihm dann einsperren in der Dusche mit jemand anderem und hoffen, dass der Schläge kriegt.
Wann war das? Wie lange ist das her?
2006 oder 2007. Das war dieser U-Bahn-Fall damals in München.
Gibt es aber auch welche, die jetzt keiner Bande angehören dort?
Natürlich.
Gibt's schon. Also wie geht es denn denen im Gefängnis?
Man kann jetzt ein deutsches Gefängnis nicht vergleichen mit den amerikanischen Gefängnissen in den Filmen. Also wenn man für sich selbst bleiben will, dann kriegt man eigentlich die Möglichkeit. Bei mir war es, ich wollte das ja nicht. Ich wollte involviert sein. Das war der nächste Gedanke, was ich jetzt auch in der Präventionsarbeit immer anspreche. Was ich dachte, wäre, mir wurde das immer zum Vorwurf gemacht. Du warst ja noch gar nicht im Gefängnis. Du weißt ja nicht, wie es ist. Am Schluss verrätst du alle und so. Also musste ich mich beweisen. Also musste diese Phase Gefängnis, lange Haftstrafe, vor Gericht keine Aussage machen, um das zu beweisen, dass man das ernst meint, muss man ja durch. Und ich habe mir das dann schon so vorgestellt wie eine Gladiatorenschule und im Gefängnis benehme ich mich so schlecht wie möglich und mein Ruf wird so gut wie möglich.
Okay.
Und nach einer Zeit merkst du dann einfach, dass es halt nicht so funktioniert. Und das ist auch das, was ich den jungen Leuten sage. Ihr werdet nicht eine tolle Reputation bekommen. Ihr werdet nicht gefürchtet oder geehrt sein, sondern ihr werdet einfach nur alt werden. Mhm. Ihr werdet für alle 10 Jahre im Gefängnis fallen euch Zähne aus. Eure Haare werden grau, eure Großeltern sterben. Und wenn ihr rauskommt und euch denkt, Mensch, da war doch der, der kam damals aus dem Knast, der war so cool, dann seid ihr die schrägen Typen, die an der U-Bahn-Station stehen und 10 Jahre zu alt sind. Mhm. Weil wenn du dann mit 36 wieder da bist, bist du einfach zu alt, um auf der Straße rumzuhängen. Und der einzige Weg, also der Weg, wenn man ihn geht, heißt mindestens 20 oder 25 Jahre ins Gefängnis. Alle Leute um einen rum sterben, werden alt. Wenn man das muss man verstehen dahinter.
Über das Leben danach und wie schwierig das ist, wollen wir auch gleich noch sprechen. Aber vorher noch die Frage, diese Zeit und dann vergeht ein Jahr nach dem anderen. Was hat diese Zeit mit dir gemacht im Gefängnis?
Für mich hat das einfach das Ganoventum oder das Gangstersein hat es auf eine gewisse Art entmystifiziert. Mhm. Wo ich dachte, es hat was Mystisches, was Heldenhaftes, was Geheimnisvolles, was Toughes, habe ich eben gesehen, dass ich dort allein und alt werde. Mhm. Und selbst die ich am meisten respektiert habe, sind eigentlich tragische Figuren gewesen. Und das hat es in mir verändert einfach, dass ich nicht mehr gesagt habe, ich muss unbedingt diesen Weg gehen, weil das Ziel mir gefällt. Ich habe das Ziel dort gesehen und es gefällt mir doch nicht. Mhm. Und es gibt eine Alternative. Man kann ein spannendes, abenteuerliches Leben führen, auch ohne kriminell zu sein. Mhm. Das war mir früher gar nicht bewusst. Ich dachte, das sind die letzten Männer.
Okay. An was denkst du?
Zum Beispiel Sozialarbeit. Ja, okay. Ich kann ja, wenn ich es ein bisschen gefährlicher brauche als Frankfurt oder Mainz, dann kann ich nach Rio gehen. Ja. Ich könnte in Brasilien Gefängnisse besuchen oder Jugendliche besuchen oder wie auch immer. Mhm. Und schon habe ich noch ein bisschen mehr Spannung, wenn ich das brauche.
Ja, klar. Das Abenteuer auf legal.
Ganz einfach. Oder Arzt. Mhm. Was gibt's denn Faszinierendes als jemand, der bei Ärzte ohne Grenzen war? Oder im Kleinen. Es gibt so viel. Also es gibt, ich glaube jetzt mit Schriftsteller /Sozialarbeiter fahre ich ganz gut.
Viele fordern ja, Mensch, die im Gefängnis sitzen, denen geht's ja viel zu gut. Ja. Die sollten keine Playstation haben oder Fernsehen. Mhm. Die sollten auch keinen Besuch von der Freundin bekommen. Mhm. Was sagst du dazu?
Es ist ganz einfach. Wenn das jemand sagt und es jemand glaubt, dann denkt er vielleicht, dass derjenige nie wieder mit ihm zu tun hat. Dass er ja für immer in dieser Parallelwelt bleibt. Aber das ist ein minimaler Prozentsatz, der nicht mehr entlassen wird. Mhm. Egal wie lang deine Strafe ist, wenn du mit 20 reinkommst, wirst du höchstwahrscheinlich wieder entlassen. Und seien es 30 Jahre später. Und dann wird sich zeigen, wie du geprägt wurdest. Und warum sollte ich jemanden noch gefährlicher, noch wütender, noch kälter machen, anstatt ihm eine Alternative aufzuzeigen? Also ich war da so lange Feind, bis ich gemerkt habe, bis ich aufgehört habe, mich als Opfer zu sehen. In dem Moment, wo ich gesagt habe, du, nicht ich bin in Geiselhaft und werde hier missbraucht, sondern das ist eine Strafe für das, was ich gemacht habe. Wenn ich es anders mache, kann alles sich ändern. Erst in dem Moment bin ich bereit gewesen, mich zu ändern. Und desto härter man vorgeht gegen Leute oder zum Beispiel dieses kein Besuch von der Frau, was gibt's denn Dümmeres? Das ist das Einzige wahrscheinlich, was ihn beim nächsten Mal davon abhalten kann. Kontakt zu Leuten, die nicht im Gefängnis sind.
Ja. Also ist klar, man will von außen natürlich den Inhaftierten das Leben nicht zu gemütlich machen. Aber du sagst, die Gefahr besteht auch gar nicht, allein der Entzug der Freiheit.
Der Entzug der Freiheit.
Das ist genau. So hart, es bleibt einfach eine wirkliche Strafe.
Und es ist ja auch Freiheitsstrafe genannt. Das heißt ja nicht Freiheitsstrafe ohne CD-Player. Mhm. Der Gedanke, hinter einer Mauer zu sein, weg zu sein von Leuten, die man kennt und liebt und aus der Umgebung rausgenommen zu sein, die man kennt und braucht, muss reichen. Alles andere sollte darauf abzielen, die Leute Alternativen zu zeigen.
Als du aus dem Gefängnis raus warst, 10 Jahre waren vergangen, 10 Jahre älter oder 9,5, da ging es für dich erstmal ums Überleben eigentlich. Was war das Schwierige? Was war deine große Herausforderung in den Monaten danach?
Das Schwierigste war natürlich, den Entschluss beizubehalten, den ich in der Haft schon getroffen hatte, nämlich zu sagen, ich möchte nicht mehr in dieses alte Leben reinrutschen. Mhm. Das ist sehr schwierig, weil du einfach nichts anderes kennst. So, wo gehst du denn hin? Oder auch diese Tatsache, dass ich gewohnt war, mir Dinge kaufen zu können. So. Mhm. Also jetzt eine Jacke, die kaufe ich mir. Und das ist jetzt natürlich nicht in der Zeit nicht mehr möglich gewesen nach der Haft. Mhm. Und dann dabei zu bleiben, wirklich.
Aber du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft. Ich habe Ortswechsel vollzogen. Ich bin eigentlich Nürnberger. Ich bin jetzt in Mainz.
Ja.
Ich habe Ortswechsel und neue Hobbys.
Was hat dir geholfen, in ein neues Leben einzusteigen? Welche Tätigkeit, welches Hobby?
Also tatsächlich das Schreiben.
Ja.
Und jetzt auch das sich drum kümmern. Also Sozialarbeiter sind tatsächlich meistens anständige Leute. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Und allein das, dass ich mich da, oder jetzt auch mit dir, die halbe Stunde war jetzt schon mal, konnte ich keinen Scheiß machen. Und es ist jeden Tag trotzdem noch ein Kampf.
Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern?
Alles toll.
Auch über die Jahre so geblieben?
Ja.
Die haben dich unterstützt, die waren bei dir?
Die wussten eigentlich auch, also die haben niemals diese Verbindung gesehen zwischen kriminell und schlechter Mensch. Also die haben mich ja trotzdem als liebevollen Sohn erlebt.
Und das werden sie auch in Zukunft.
Ja, jetzt sind sie natürlich ein bisschen stolzer.
Das ist auch gut so. Maximilian Pollock, der es bisher gut geschafft hat, ein neues Leben zu starten mit seiner Tätigkeit als Sozialarbeiter, als vorbestrafter Sozialarbeiter, davon gibt es auch nicht so viele. Ne?
Ja, ich bin ja auch nicht wirklich Sozialarbeiter. Bis jetzt bin ich Referendar an
Schulen. In Anführungszeichen dann. Aber du wirst es vielleicht.
Ja, und die Schulen, die interessiert sind, dürfen sich immer gerne melden.
Du hast auch ein Kapitel geschrieben in dem Buch Zappenduster, Wahres aus der Unterwelt.
Ja.
Maximilian Pollock. Dann Dankeschön nach Mainz und dir toi 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 für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Talk mit Thies.